SRF 2 Kultur.
Sie hören die Passage am Mikrofon, Erik Fackung. Nun hat man also eine lange Karriere als Sängerin oder Musiker in der Schweiz hinter sich. Wie blickt man jetzt nach Jahrzehnten des Musizierens auf diese Zeit, auf die gemachten Erfahrungen zurück? Was hat man da für Gedanken? Und wie und was arbeitet man heute, nach einer langen Karriere? Die Passage geht diesen und ähnlichen Fragen nach und dazu habe ich zwei Gäste eingeladen. Einerseits die Graubündner Sängerin und Singer-Songwriterin Corinne Kuschelas, die in etlichen Stilen gearbeitet hat, vom Jazz über Folk hin zur World Music und zum Chanson, die aber auch als Improvisationskünstlerin und Schauspielerin gearbeitet hat. Und andererseits Georges Hennig, Gitarrist, Sänger und Songwriter aus Basel, stilistisch gesehen, sagen wir mal ganz grob, im Pop-Rock-Bereich angesiedelt. Herzlich willkommen Ihnen beiden. Okay.
Hallo, hallo.
Hallo.
Nun möchte ich Sie zuerst mal schnell musikalisch vorstellen mit je einem Titel. Und der erste kommt von Georges Hennig und heißt F, der zweite Sur Ils Binaris von Corinne Kuschelas.
What will I be remembered for? When will it all be done? I'll be known for some things I said, these songs from my head. When it's time to leave for good, I'd sing my prayer if I could this day. When a sacred play becomes reality, domino in a row, when they fall I must let go. All the hopes and dreams, the wonders I have seen.
Sur ils binaris, j'vole un avion. C'è già quel caccia na mia canzon. Les partirai re, ai te cielo dalla saira. Resta
Sur ils Binaris, Corinne Kuschelas, ein Stück aus dem Jahr 1995 aus dem Album Rapper Nomada und vorher If von Georges Hennig von 2017. Bevor wir in das Gespräch einsteigen, muss ich auch noch sagen, Corinne Kuschelas, Sie sind aus aktuellem Grund natürlich wegen dieser Virengeschichte mit uns verbunden. Sie sitzen im Graubündnerland, wir sitzen hier zusammen im gleichen Studio. Es ist schade, können wir uns nicht alle treffen, aber das sind jetzt die Grundvoraussetzungen für dieses Gespräch. Jetzt, wenn ich gleich bei Ihnen bleiben darf, Corinne Kuschelas. Sie haben eine lange Karriere, in der Tat. Also wir haben es jetzt gehört, ein Stück von 1995, schon eine ganze Weile her. Wann haben Sie denn angefangen überhaupt, Musik zu machen, so ernsthaft?
Ja, oh, ernsthaft. Ja, also bei mir war Musik eigentlich immer da. Also Vater spielte Klavier, Mutter sang und eigentlich hat sich alles sehr früh organisch ergeben. Ich habe dann gemerkt, dass ich musikalisch eine eigene Welt kreieren kann, die ich so quasi der anderen Welt entgegensetzen kann. Und so habe ich eigentlich sehr früh auch dann Musikerinnen und Musiker getroffen, die so Seelenverwandte waren. Und in den 70er Jahren war das. Und es gab ja immer wieder diese Schnittstellen, wo Kronos und Kairos sich begegnen. Das sind zwei Zeitgötter. Und das gibt dann so einen günstigen Moment und der stellt dann die Weichen und dann kann man abfliegen. Und es kam immer auf mich zu und ich ging mit, with the flow.
Georges Hennig, wie war das bei Ihnen?
Also ich kann da eigentlich nahtlos anschließen an Corinnes Aussage.
mit der Gegenwelt, die man selbst konstruiert und entwickelt. Und es hat vielleicht auch etwas Eskapistisches, eine Art Fluchtpunkt, Mentalität, die man entwickelt in jungen Jahren und die einem hilft, als junger Mensch überhaupt zu überleben, wenn man sich in der Schule oder so und generell mit den Lebenszielen, die vielleicht die Eltern für einen haben, nicht so zurechtfindet. Und das hat mich geprägt und es war auch immer dieses Eigene, dieses Ureigene, das ich gesucht habe.
Sprich ein eigener Ausdruck, den man irgendwie in die Welt raussetzen will.
Absolut. Das ist bis heute eigentlich das zentrale Thema, das Ureigene.
Aha. Etwas abgeben an die Welt, etwas kommentieren dazu, die eigene Stimme zu dem großen allgemeinen Chor der Menschheit beifügen, irgendwo in die Richtung.
Irgendwo in die Richtung, aber durchaus auch eine Art von Selbstspiegelung, also auch das Innerste nach außen kehren, in der Hoffnung, dass das dann auch, dass man damit zur Stimme von den Stimmlosen wird, so, dass man vielleicht auch verstanden wird.
Corinne Koschelas, was sagen Sie dazu?
Ja, also ich erkenne mich jetzt da in diesen Sätzen auch. Also ich habe gedacht, dass dieser schöpferische Akt ist so wie mein Anteil an der Kreation einer subjektiven Realität oder so mein Puzzle, mein Faden, den ich da so hineinwebe in das ganze Bild und auch in der Hoffnung, gehört zu werden natürlich, aber nicht by any price.
Aber können Sie sich daran erinnern, was für Erwartungen Sie vielleicht hatten beim Musizieren? Oder war das einfach ein Selbstzweck? Oder haben Sie irgendwann mal gedacht, da setze ich drauf, das ist jetzt meine Karte, die spiele ich jetzt aus?
Also ich hatte kein Talent für ein bürgerliches Leben. Und das war so wie meine Möglichkeit, etwas zu tun, was zu mir passt. Ein Leben zu wählen, wo ich nicht in den falschen Schuhen stecke. Und ich habe nicht gedacht, das ist die Karte, auf die setze ich, weil sich alles immer organisch ergeben hat, weiß nicht warum, es war einfach so, vielleicht in den Zaubertrank gefallen, günstige Nährlösung auf jeden Fall. Ja, so war das in meinem Fall.
Ich glaube, dass ich ganz viel Glück hatte im Leben und auch der Zaubertrank, den habe ich auch gekostet. Man weiß es ja in jungen Jahren noch nicht so richtig. Man hat eine unglaubliche Anziehung, man spürt eine Attraktion und man will in diese Richtung gehen. Und da sind aber die bürgerlichen Anforderungen, die Erwartungen der Eltern, des Umfelds, man etwas Konkretes zu machen, eine Ausbildung oder was es dann immer auch ist. Und da hat es bei mir dann irgendwann, war halt der Kühlschrank leer und die Musik hat dann irgendwie nicht mehr so viel wirtschaftlich nicht mehr so funktioniert, wie ich mir das gewünscht hätte. Ich habe in jungen Jahren gut Geld verdient mit Filmmusik und Werbung und anderem, aber irgendwann hat es dann angefangen zu happen und dann musste ich doch irgendwie wieder noch etwas Normales machen. Und dann bin ich in die Jugendarbeit gerutscht und dann das hat das dann einen Weg gegeben von 25 Jahren Jugendarbeit, aber damit auch eine Art Karriereknick so.
Hätten Sie denn irgendetwas anders gemacht im Rückblick? Also ich weiß es jetzt nicht, was der Entwurf hätte sein können.
Nein, also Musik zu machen in der Schweiz ist relativ schwierig, denke ich. Und eine Karriere zu planen ist eigentlich so gut wie unmöglich, egal wo. Aber ich bin absolut happy, wie es gekommen ist. Und ich konnte relativ früh mit 62 aufhören zu arbeiten in der Jugendarbeit. Das war eine tolle Zeit. Und seither mache ich wieder Musik und kann dort wieder weitermachen, wo ich vorher war. Und nein, es ist alles okay. Also es tönt immer so ein bisschen sehr romantisch verklärt, wenn man sagt, nein, je ne regrette rien und ich würde gar nichts anders machen. Doch, ich würde ja vielleicht das eine oder andere ändern, wenn ich nochmal anfangen könnte. Ich würde vielleicht die Matura machen, studieren, vielleicht Psychologie oder sonst was. Aber es ist absolut okay, wie es gekommen ist und die Musik bleibt mir erhalten und im Moment bin ich noch fit genug, um weitere Projekte zu realisieren.
Auf das Projekt, das jetzt gerade aktuell ist, da kommen wir später im Verlauf der Sendung noch zurück. Aber trotzdem hatten Sie nie die Ambition, jetzt wirklich, ja, das ist jetzt einfach mein Leben, die Musik.
Ja, da bin ich wahrscheinlich vom Typ her. Das hat ja immer auch mit anderen Komponenten zu tun, mit Charaktereigenschaften und mit Durchsetzungswille. Und auch wenn Musik immer das zentrale Thema in meinem Leben war und immer noch ist, hatte ich nie das Gefühl, die Welt braucht mich jetzt als Musiker obendrauf noch so. Vielleicht, ja, ich würde nicht mal sagen, es sei mangelndes Selbstvertrauen. Ich glaube an mich als Musiker und Songwriter. Aber ja, in dem entscheidenden Moment, wo es vielleicht hätte klappen können, war ich vielleicht zum falschen Ort an der falschen Zeit oder ich weiß es nicht. Aber es ist müßig zurückzuschauen und es ist immer noch ganz viel möglich.
Mhm. Corinne Kuschelas, wie ist es jetzt bei Ihnen? Sie haben eine Karriere gehabt, die Sie in ganz verschiedene Ecken und Winkel dieser Welt auch geführt haben, musikalisch. Ja, wie ist denn das verlaufen für Sie im Rückblick, wenn Sie jetzt das anschauen, die ganze Karriere? Zufrieden, weniger zufrieden, hätten Sie was geändert?
Ich bin sehr zufrieden, aber ich kann nicht sagen, dass das in meiner Hand war total, weil ich habe zwar immer gewusst, wo ich nicht hinein will. Also da war ich intuitiv, gab es viele Angebote, wo ich dachte, nicht gut. Und habe mich immer an die guten Musikerinnen und Musiker gehalten, eigentlich mit denen, wo es eigentlich um die Musik ging und nicht um das, was da rundherum alles noch stimmen muss. Sie sagen Karriere, ich empfinde das einfach als langen Weg außenrum an den Rändern entlang, und von einer Karriere würde ich nicht sprechen. Es war möglich zu leben mit und dank der Musik. Ich musste wenig Jobs andere machen, vielleicht unterrichten an der ZHDK oder Gesang geben oder so manchmal. Aber an und für sich hat das geklappt und ich bin überrascht. Und es hört ja auch nicht auf, der Faden reißt nicht ab, solange du Ideen hast und immer noch Kontakt zu guten Leuten, mit denen du deine Zeit verbringen willst, möchtest. Und so hatte ich ein Urvertrauen, ich weiß nicht, war nichts geplant, es ist so gekommen und am Schluss ist das dann einfach mein Leben.
Interessant finde ich, dass Sie von einem langen Weg reden, in dem Sie auch immer wieder versucht haben, dort zu bleiben, wo eigentlich Ihr Herz ist, nämlich bei der Musik, oder? Dass das im Zentrum stand. Und nicht etwa, ich verwende jetzt einfach mal das Wort, das mir am schnellsten in den Sinn kommt, der Kompromiss, die Vermarktbarkeit, eigentlich quasi das Musikgeschäft, dem sind Sie aus dem Weg gegangen. War das das, was Sie
gemacht haben? Ja, absolut. Ja, genau. Ich meine, wir wollten einfach authentisch sein oder das Original und nicht die Kopie und Qualität vor Quantität. Und wenn man so denkt, dann ist man schon nicht geschaffen für ein gewisses Business. Das merken die auch, das stößt sich ab. Aber es gibt da ja auch eine parallele Welt, in der Musik stattfindet und eigentlich also meines Erachtens die wahrere Musik und halt nicht so eine so pervertierte Plagiate, die ich überall höre, so entseelt. Das hat mich intuitiv, instinktiv nicht angezogen.
Jetzt trotzdem, auf der anderen Seite dieser Barriere quasi, wenn man sie überschreitet, dort wartet ganz viel Geld. Hat Sie das nie irgendwie herausgefordert oder doch irgendwie gereizt? Oder?
Also, ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn das Geld mich geliebt hätte und auf mich zugekommen wäre. Aber irgendwie habe ich nie etwas gemacht wegen dem Geld. Und so bin ich in einer anderen Energie gewesen. Und das hat sich, ich hatte immer genug. Und ich hatte auch ein paar Mal Glück, dass mir jemand geholfen hat oder so. Also großzügige Leute auch, so eine Mischform, aber meine Ansprüche sind relativ gering, also kein Kind, kein Auto.
Also das, ja, was gerade vorbeigefahren ist, ist nicht Ihres in dem Fall.
Ja, sonst wäre jetzt jemand mit meinem gestohlenen Auto davon gebracht. Nein, ja, ich fahre nicht Auto, ich habe keine Kinder, das heißt, das Leben ist relativ, wie soll ich sagen, ja, nicht so teuer wie bei anderen.
Das Wort vom Geschäft, das lockt das Geld. George Hennig, Sie haben von einem Karriereknick gesprochen vorher und Sie hätten sich auch gewünscht, es wäre besser gegangen. Da fragt man sich ja, gab es irgendwelche Kompromisse, die Sie hätten eingehen sollen? Irgendwie sich musikalisch anders verhalten?
Ja, also ich werde mit Corinne heute sicher nicht streiten können, weil sie nimmt ganz viel vorweg, dass ich auch denke und spüre und fühle, und es gibt ganz viele Parallelen zu dem, was sie sagt, und das mit dem Geld, das mich vielleicht auch nicht so liebt, wie ich es brauchen könnte, das kann ich auch unterschreiben, aber trotzdem lohnt es sich meiner Meinung nach, wenn man jetzt zurückschaut in unserem Alter, nicht sich zu verbiegen, und ich glaube, da wo ich heute stehe mit meiner Musik, da weiß ich heute, dass es sich gelohnt hat, mich nicht zu verbiegen und keine Kompromisse zu machen. Und ich komme aus einer Zeit, da war die Devise eigentlich, wenn ich einen alten Kings-Song-Titel nehme, «I'm not like everybody else», das ist eigentlich so fast ein Widerspruch zum heutigen Trend. Wenn du heute «not like everybody else» bist, dann bist du raus. Also wenn du heute musst du «like everybody else» tönen, sonst bist du nicht im Radio. Und das sei denn in einer Insider-Nischensendung bei Eric Facon. Aber ansonsten im Mainstream-Radio kommen Leute wie Corinne und ich eher selten vor. Und damals, wenn man aus den 60s kommt, dann zählte eigentlich nur die Einzigartigkeit. Man musste unique sein und man musste sich abheben, unterscheiden, die Differenz aufzeigen. Ich möchte so sein, wie ich bin und nicht wie eben irgendwelche, ich möchte keine Epigone sein von irgendwas, das es schon gibt. Und das ist natürlich heute komplett umgekehrt und das macht es heute schwierig. Aber ich kann mich nicht mehr einlassen auf diese neue Art von Mainstream. Das geht nicht.
Ja, natürlich. Also da ist die Zeit wahrscheinlich vorbei. Aber trotzdem, wenn Sie jetzt zurückdenken, hätten Sie überhaupt Kompromisse gemacht, Ihrer Musik wegen? Wenn jetzt wirklich irgendjemand mit einem Bündel Scheinen, mit den 100er-Scheinen oder sogar 1000er-Scheinen gewunken hätte auf der anderen Seite des Zauns.
Das könnte ich mir vorstellen, klar. Wenn das Geld lockt und wenn das Geld konkret da ist, dann ist man wahrscheinlich in jungen Jahren schon zu einigem bereit. Und es wäre ja, das ändert ja nichts am, sagen wir mal, am Talent, das man glaubt zu haben oder so und an der Freude an der Musik. Und man hätte das ein bisschen sehr hypothetisch, weil ich ja nicht wüsste, was für Kompromisse das denn gewesen wären. Aber ich denke schon, dass ich bereit gewesen wäre, wenn das Bündelchen gewunken hätte, dass ich dann Kompromisse gemacht hätte.
Ich mache es Ihnen einfach. Man sagt, man engagiert sich für eine Tanzband und wir gehen irgendwie 3 Monate nach Italien und bespielen im Sommer irgendwelche Strandbars. Hätten Sie sowas gemacht?
Je nachdem schon, ja. Ja, doch, glaube ich schon. Ich meine, Music, it beats most jobs. Also das ist eigentlich egal, auf welche Art und Weise. Und ich habe auch für deutsche Schlager Gitarre gespielt in Studios, habe Studiojobs gemacht für Werbung. Da fällt einem kein Zacken aus der Krone und das gibt gutes Geld. Und ja.
Corinne Koschelas, haben Sie jemals solche Jobs angenommen, von denen Sie eigentlich denken?
Ja,
das müsste jetzt,
bin gerade am Überlegen.
Das müsste jetzt eigentlich auf dem Doppelalbum meiner Greatest Hits nicht enthalten sein, aber Sie haben es trotzdem gemacht. Haben Sie so Momente?
Ja, so, ich habe vielleicht in 2 Musicals mitgesungen. Das war gut bezahlt. Das würde ich eigentlich auch nicht gemacht haben wollen, aber damals war das gerade einfach auch wirklich nötig, wegen eben Geld verdienen. Aber sonst denke ich, man könnte ja auch irgendeine Kunstfigur kreieren und den Namen ändern. Nicht jetzt in meinem Fall unmöglich, aber wenn man jünger ist. Und vielleicht so eine doppelte Spur. Also ich hätte es nicht gekonnt, aber ich sehe jetzt schon sehr viele Leute, die wie eine Kunstfigur quasi Musikerinnen sind oder Musiker.
Und in heutigen Zeiten würden Sie sich da zurechtfinden? Also gut, natürlich, das ist sehr hypothetisch, weil wir leben ja jetzt und wir sind jetzt, haben wir das Alter, was wir haben. Aber trotzdem dieser Anspruch, der heutzutage in der Hitparade vorzuherrschen scheint, von dem George Hennig gesprochen hat, man will sein wie alle anderen. Würden Sie sich jetzt mit Ihrer psychologischen Gestalt, könnten Sie sich damit abfinden?
Ich denke nicht, dass das ginge bei mir, weil ich, meine Mutter nannte mich unerziehbar und ich habe so eine eigene, also ich will das jetzt nicht herausstreichen, aber ich könnte einfach nicht, wenn es nicht stimmt, dann muss ich gehen. Und ich könnte das nicht, aber ich denke, die Strukturen, von denen wir jetzt reden, die lösen sich, glaube ich, jetzt auch auf. Es ist ja nichts mehr wie vorher, diese Coronification, die hat da jetzt, man weiß ja nicht, wie sich das alles jetzt auch noch wieder auswirkt. Und ich denke, die jetzt gute Geschäfte gemacht haben und ganz clever waren, ich glaube, die müssen auch mal schauen, dass ihre Fälle nicht davon schwimmen.
Ja, was das Ganze kulturell noch zu bedeuten hat, das werden wir im Verlauf der Zeit dann noch herausfinden. Momentan stecken wir ja noch mitten in der Krise drin und wir können uns gar nicht vorstellen, was denn passieren wird, höchstens der Spur nach. Jetzt, Corinne Koschelas, wenn Sie sich selbst hören, jetzt im Jahr 1995 zum Beispiel oder die alten Aufnahmen von noch früher, was denken Sie denn dann, wenn Sie da konfrontiert sind mit Ihrem jüngeren Selbst?
Ja, es kommt mir vor wie meine jüngere Schwester und irgendwie habe ich eine Sympathie für sie. Ich sehe, wie sie sucht und eigentlich noch nicht genau weiß und wie sie tastet. Und ich merke auch, dass ich angstfrei war. Das finde ich noch schön damals. Und einige Lieder, die altern gut und andere kann ich nicht hören. Und ja, es ist zwiespältig, aber ich höre mich nicht oft. Ich hatte schon einmal so eine Krise, wo ich dachte, ich habe nichts gemacht, ich habe alles, was ich hätte machen sollen, nicht gemacht. Und dann habe ich mich so wie dazu verdonnert, so ein paar CDs von mir zu hören, Stück um Stück. Und ich habe dazu Wein getrunken und das war ein ziemlicher Flip, weil ich dann dachte, ja, so schlecht ist das teilweise auch nicht. Also sehr kritisch auch höre ich es mir an.
Es tönt aber trotzdem wie eine Psychotherapie, eine recht anstrengende Session, auch mit sich selbst, mit seinem jüngeren Selbst und dem künstlerischen Output konfrontieren, sich selbst. George Hennig hat, während Sie gesprochen haben, das sehen Sie leider nicht, weil wir ja nicht am gleichen Ort aufnehmen können, hat eifrig genickt. Ja, wie geht's denn Ihnen, George Hennig, wenn Sie Ihre alten Aufnahmen hören?
Ich kann das alles nachvollziehen und mir ging es sehr ähnlich. Mein erstes Vinylalbum, das 1977/78 erschien, das wird heute irgendwo auf einer amerikanischen Webseite hochgehandelt und ein deutscher Künstler von der Band Alphaville ist unlängst auf mich zugekommen. Er müsse dieses Album haben, was er machen müsse. Und ich habe ihm da gesagt, du musst mir nur deine Adresse schicken, dann schicke ich dir eines der letzten 5 Exemplare. Und das macht mich schon relativ stolz, dass Leute heute noch darauf aufmerksam werden. Ich bezeichne das gerne auch als Mischung aus Songs, die ich, wie Corinne vorher gesagt hat, manches ist, finde ich, das verhebt heute noch, wie man bei uns sagt, und manches würde ich als Jugendsünde bezeichnen. Und mein jüngeres Ich, dass die Sturm- und Drangzeit, und es war frech und mutig und auch so etwas unüberlegt und spontan und einfach mal drauf los und natürlich auch noch relativ nahe an gewissen Vorbildern im Vergleich zu heute. Trotzdem hat es schon einen eigenen Kern, den ich, glaube ich, inzwischen recht gut weiterentwickelt habe. Aber ich kann gut leben mit meinen früheren Sachen und ich höre sie auch immer wieder mal. Ja, es ist okay.
Mhm. Aber interessant finde ich auch, dass Sie sagen, heutzutage mit mehr Erfahrung kommt da was anderes raus. Auf diesen Teil möchte ich dann später noch zu sprechen kommen, wenn wir dann ein bisschen das Heute anschauen, auch von Ihren künstlerischen Arbeiten. Aber bleiben wir noch einen kurzen Moment hier. Wenn ich Ihre Biografien so anschaue, und ich hoffe, ich habe sie genau genug angeschaut. Bei Ihnen, Corinne Koschelas, hat man das Gefühl, Sie sind doch ein bisschen in der Welt herumgekommen, auch musikalisch. Also Sie haben an verschiedenen Orten auch gewohnt, Paris, New York und so weiter. Während Sie, George Hennig, sind eigentlich immer grosso modo in Basel geblieben.
Genau.
War das eine aktive Wahl, oder?
Nein, das war keine aktive Wahl. Ich war mal nahe dran, wegzugehen. Vielleicht wäre London ein Ziel gewesen oder vielleicht Holland. Aber es hat sich nicht ergeben und dann ist man in Beziehungen verstrickt und in Freundeskreisen. Und es hat mir auch letztendlich der Mut gefehlt, wirklich diesen Sprung zu wagen und auf die Karte Musik zu setzen. Und ich wollte auch nicht irgendwo down and out in East End London stranden als Büchsenstapler in irgendeinem Supermarkt. Da fehlte es mir definitiv an Mut. Und als ich dann so ein bisschen zu mir kam, Mitte 35, 36, 37, das war dann die Erkenntnis, wenn du jetzt nicht irgendwo noch einspurst, dann geht bald nichts mehr und dann bleibst du irgendwo in der Gastronomie hängen. Das wäre zwar vielleicht auch ein lustiges Leben geworden, aber so wie es gekommen ist mit noch Ausbildungen, Sozialpädagogik und Jugendarbeit, war schon einiges besser. Mhm. Aber die Musik hat darunter eigentlich nicht gelitten und sie war immer präsent, immer da. Aber von Musik leben zu können, daran habe ich wirklich nie geglaubt, irgendwie. Ich kann das nicht rundum erklären, so.
Corinne Koschelas, wie war denn das jetzt? Sie waren im Ausland, Sie haben diese verschiedenen Orte, die ich jetzt schnell summarisch aufgezählt habe. Ja, wie war denn die Begegnung mit diesen Musikerinnen und Musikern, die da daherkamen?
Ja, also ich muss vorausschicken, dass ich komme aus Chur und da war mir der Horizont irgendwann einfach zu klein. Und in Zürich passierte das auch. Plötzlich habe ich gesehen, wie die Felder abgesteckt waren und dann wollte ich nach Berlin, West-Berlin damals, und ich weiß nicht, wusste, welcher Klang, was mir gefällt, und ich habe die Musikerinnen und Musiker gesucht oder auch schon gekannt und kontaktiert, und wie gesagt, diese Zufälle, die einfach dann das, was für einen ist, einem so an den Strand spült, also ja, so Fundstücke, und so ging das immer weiter, war natürlich auch zweimal so Stipendien als ich ein Stipendium hatte für ein halbes Jahr Paris, kannte ich nachher so viele Leute, dass ich gleich da bleiben konnte. Also es muss ein bisschen etwas damit zu tun haben, dass, ja, dass ich sehr wahrscheinlich kommunikativ, dass ich auch im Musikmachen so die anderen Menschen brauche. Also ich bin mir da nicht genug. Ich weiß, dass zusammen kann man Besseres und Spannenderes kreieren als ich jetzt allein.
Jedenfalls, mir scheint irgendwie zusammengefasst, auch die Schweiz ist nicht der einfachste Ort, um wirklich eine große Karriere zu lancieren. Sie haben es ausdrücklich so gesagt, George Hennig, Corinne Koschella, Sie haben gesagt, der Horizont sei Ihnen schnell zu eng geworden hier. Nun, herzlichen Dank schon mal für die erste Hälfte des Gesprächs. Wir reden gleich weiter. Aber im Moment haben wir uns auch schon darüber unterhalten, in diesem ersten Teil, über die Schwierigkeiten, mit Musik Geld zu machen. Und das ist tatsächlich ein Problem. Ist auch ein Problem für die Sozialversicherung, für Musikerinnen und Musiker, gerade in diesen Zeiten auch der Krise. Die Frage nach der Altersvorsorge wird mit der Zeit einfach drängend. Die Viruskrise zeigt auch, wie fragil ein finanzielles Gebäude für Künstlerinnen und Künstler, nicht nur für Musikerinnen und Musiker, eigentlich gebaut ist. Und darüber habe ich mit Benedikt Wieland gesprochen. Er ist vom Verband Musikschaffender Schweiz und er ist dort Spezialist für Sozialversicherungen für Musikerinnen und Musiker. Und als erstes habe ich ihn gefragt, ja, habe ich ihn mal gebeten, die Schwierigkeiten ganz generell darzustellen.
Ja, das ist sehr unterschiedlich bei Musikschaffenden. Wir haben ja, die häufigsten Fälle sind ja, dass sie einerseits selbstständig sind, also Teilzeit selbstständig, und auf der anderen Seite haben sie eben Arbeitgeber, 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Arbeitgeber. Und da ist es so, dass sie, wenn sie zum Beispiel jetzt an einer Musikschule unterrichten, wie das oft der Fall ist, dann haben sie dort in der Regel eine Vorsorge. Wenn Sie aber zum Beispiel jetzt, sage jetzt mal, Kulturbranche, Musikbranche oder auch andere Nebenjobs machen im Stundenlohn, fallen Sie eigentlich genau dadurch die Maschen, so dass Sie eigentlich genau nicht abgesichert sind.
Das heißt aber ganz generell, dass die Musik eigentlich etwas ganz Ähnliches erlebt wie eigentlich die ganze Kulturbranche. Man muss sich einfach absichern. Wie bewusst ist das den Leuten eigentlich, wenn sie eine Karriere starten?
Ja, das ist vielen eben nicht bewusst. Und genau da arbeiten wir jetzt von Sonate eben sehr stark daran, die Musikschaffenden hier zu sensibilisieren, auch die Hochschulen in die Pflicht zu nehmen, also für die angehenden Absolventen, die dann eben auch in den freien Markt dann hinaustreten. Es ist grundsätzlich so, was ich auch selber beobachte, dass Musikschaffende erst später, wenn sie dann so mal gegen 40 oder auch noch später, dann erstmal wirklich dazukommen und sagen, jetzt muss ich mir mal ein bisschen überlegen, wie ich das jetzt quasi mit der Vorsorge dann mache. Mhm. Und da versuchen wir eben auch die Musikschaffenden viel früher auch schon abzuholen.
Ich stelle mir vor, das ist wahrscheinlich damit verbunden, dass man als junger Mensch, wenn man diese Musikerinnenkarriere einschlägt, halt einen großen Traum verfolgt, und auf dem Weg zu diesem Traum stehen solche Sachen wie Bürokratie halt ein bisschen im Weg, und dass man sich nicht darum kümmert. Kann man ja auch keinen großen Vorwurf machen auf eine Art.
Ja, das stimmt. Das ist natürlich quasi auch so diese romantische Vorstellung, dass man sich eigentlich da gar nicht um diesen ganzen, sage ich jetzt mal, bürokratischen Dschungel da irgendwie durchwühlen möchte, sondern einfach nur seine Musik, seine Kunst machen möchte. Aber das zeigt sich auch jetzt gerade wieder sehr deutlich in dieser Krise, wie verwundbar doch die ganze Kunst- und Kulturszene eigentlich ist, wenn eben das ganze Kartenhaus zusammenbricht. Und genau da geht es auch darum, dass man die auch viel besser unterstützt, grundsätzlich, und ihnen auch nicht so viel Verantwortung überlässt, dass man als Beispiel da auch schon viel mehr dafür sorgt, dass die berufliche Vorsorge grundsätzlich oder einfach allgemein die Vorsorge grundsätzlich schon ein Thema ist, sei es quasi von staatlichen Instrumenten. Also man muss natürlich auch sagen, es gibt ja auch Einrichtungen für die Selbstständigen, und das gibt es, nur eben die Sensibilität dafür, die ist eben noch sehr wenig vorhanden.
Das heißt aber gleichzeitig, dass das Bewusstsein darüber eigentlich schon Teil einer Ausbildung für Musikerinnen und Musiker sein müsste, dass man diesen Teil des Musikerlebens nicht einfach wegwischt.
Da bin ich klar der Meinung, dass es ein Teil der Ausbildung sein müsste, weil es geht ja auch darum, dass man die angehenden professionellen Musikschaffenden ja in eine, wie soll ich sagen, Selbstständigkeit ja auch drängt, wenn man so will. Also sie sind ja auch gezwungen, dann zumindest für ihre Konzerttätigkeit und so weiter auch selbstständig quasi wie eine ja, Einzelfirma eigentlich zu agieren. Und da gehört es auf jeden Fall dazu, dass man sich auch über die ganze soziale Absicherung und Vorsorge auch wirklich bewusst ist. Und das wird meiner Meinung nach noch sehr unterschiedlich bis teilweise gar nicht an den Hochschulen behandelt, zumindest im Bereich Musik. Es gibt da schon deutliche Unterschiede auch zu anderen Kunstsparten.
Kurz, wir sind bei Musikerinnen und Musikern als KMUs und dieses Bewusstsein muss noch durchdringen.
Da bin ich ganz klar der Meinung, dass das noch viel zu wenig durchgedrungen ist oder auch grundsätzlich mal das Ganze anders zu denken, dass man die Musikschaffenden gar nicht mal in eine, sage ich jetzt mal, in diese Selbstständigkeit reindrängt. Also gerade jetzt auch wieder in der Krise, die ja wie gesagt auch sehr viele Chancen offenbart, kommen natürlich auch wieder alte Ideen hoch, Grundeinkommen für Kunst- und Kulturschaffende. Da kommen natürlich auch andere Ideen hoch, wie es das in anderen Ländern gibt mit Künstlersozialkasse und so weiter. Also grundsätzlich, die Sensibilisierung ist jetzt auf jeden Fall sehr groß, natürlich auch in der Politik. Diese Chance muss man nutzen, müssen wir nutzen, um auch in Zukunft den Kultur- und Kunstschaffenden hier einfach besser zu helfen, so dass sie quasi das Kunst nicht heißt, ich mache Kunst und das ist der Grund, weshalb ich in der Altersarmut lande. Das darf es nicht sein. Das darf es nicht sein und da liegt es wirklich jetzt daran, auch sage ich jetzt mal an der Politik, an uns allen, dass wir hier diese Möglichkeiten, diese Erkenntnisse, die wir jetzt daraus gewinnen, auch wirklich nutzen.
Soweit Benedikt Wieland von Sonart. Er ist Spezialist für Sozialversicherungen für Musikerinnen und Musiker bei diesem Verband Musikschaffende Schweiz. Und jetzt kommen wir zurück zu unserem Gespräch mit Corinne Koschelas und George Hennig. Wir haben im ersten Teil dieses Gesprächs ausführlich darüber gesprochen, wie es war, wo Sie angefangen haben. Jetzt möchte ich gerne auf das zu sprechen kommen, ja, wie das denn heute so ist, nach einer wirklich langen Weg, da ich das Wort Karriere jetzt nicht mehr verwenden will, auf ausdrücklichen Wunsch der Beteiligten. Dieser lange Weg als Musikerin und Musiker, aber am Ende steht doch wahrscheinlich immer noch die große Liebe zur Musik. Oder wie sieht das aus, George Hennig?
Natürlich. Es gibt noch viel zu sagen und noch viel zum Klingen zu bringen und es gibt noch ganz viele Songs, die noch nicht geschrieben wurden und das ist auch etwas, das ich so, wenn ich die letzten Werke von einem Paul McCartney oder einem David Bowie anhöre, das macht mich dann ein bisschen, das lässt mich etwas rätseln, wenn ich denke, unter was für Bedingungen, dass diese Leute arbeiten können und was dabei rauskommt, dann finde ich es doch zum Teil etwas bescheiden. Um zwei meiner ganz großen Helden jetzt mal etwas milde zu kritisieren. Und ich habe das Gefühl, ich habe meine besten Songs noch nicht geschrieben. Und mal schauen, was da noch passiert.
Corinne Koschelas?
Das kann ich so auch empfinden. Ich habe auch das Gefühl, ich sollte mich darauf besinnen, jetzt wirklich noch ein paar ganz gute Songs zu schreiben. Für mich ist Imagine so ein unglaublicher Meilenstein. Das können alle nachvollziehen. Oder ja, und irgendwie einen Song. Ich habe jetzt versucht, mit einem Albruf, der also überhaupt nicht religiös konnotiert ist oder so, irgendwie die Natur zu loben, so ein großes Lied zu machen, was nachvollziehbar ist. Was einfach auch eine tiefere Bedeutung hat und wo ich quasi noch mehr an die Essenz rankomme, was ich eigentlich will. Es ist jetzt so eine Zeit, wo wir uns besinnen können. Wir haben ja jetzt auch musikalisch gesprochen, ritardando, diminuendo, decrescendo, rallentando und die Fermate. Und in dieser Zeit kann ich mich besinnen, was will ich wirklich, was ist mir wichtig und auch wieder mal, ja, vielleicht stringenter zu sein und auch nochmal wieder radikal zu sagen, etwas anderes nehme ich gar nicht mehr aus dem Mund. Es kommt gar nichts mehr aus mir raus, was nicht wirklich verhebt, um das Wort jetzt anders sagen.
Also die absolute Qualitätskontrolle. George Hennig hat gesagt, seine besten Songs seien noch nicht geschrieben. Sehen Sie das auch so für sich selbst, Corinne Koschelas?
Ja, ich hoffe es. Also sie sind auch nicht so gut, dass man sie nicht noch besser machen könnte. Also da, ich denke schon. Also wenn ich jetzt an das eine Letzte denke, ja, ich bin da auch immer noch auf dem Weg. Wie gesagt, das hört einfach nicht auf. Das fließt weiter und auch wenn die Eisscholle, auf der wir sitzen, jetzt schmilzt, aber irgendwie, ja, es fließt einfach weiter.
Das ist der beste Antrieb, den es geben kann. Denn wenn man sich sagt, als künstlerische Idee, das nächste wird wirklich mein größtes Epos, sonst kann man es gleich bleiben lassen. Oder wie sieht das aus?
Ja, find ich ein guter Plan. Ja, also es kommt ja auch immer näher ran. Also es ist ja nicht in die Höhe, sondern es geht eigentlich immer mehr. Wenn ich aus der Vogelperspektive schaue, dann werden die Kreise, was ich da so umkreise, ich komme da immer irgendwie ein bisschen näher ran an das, was ich eigentlich meine. Und da ist diese Zeit, die man durchlebt hat, die in einem auch abgelagert ist, die ist da eigentlich sehr hilfreich. Also weil vieles nicht mehr nötig ist und ja, es ist einfach konzentrierter.
Verbringen Sie auch mehr Zeit mit einem Song, George Hennig, bevor Sie ihn dann herausgeben, als Sie das früher gemacht hätten vielleicht?
Ja, ganz bestimmt. Also es ist, manchmal gelingt mir auch ein Wurf, der entsteht in vielleicht 2-3 Tagen. Mhm. Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal ist es eine Zangengeburt und da bin ich dann tagelang dran und dann lege ich es zur Seite und mache vielleicht eine Woche später wieder weiter dran. Aber es ist so, der Qualitätsanspruch, oder wir haben bei den Zodiacs, wo ich 20 Jahre gespielt habe, immer so das Motto gehabt, das nächste Album wird unser Sgt. Pepper's. Und das ist so eine Devise, die habe ich mir auch für meine Alben so vorgenommen. Mein nächstes Album wird mein Opus Magnum und das eigentlich das Masterpiece, das so weit kann ich gehen. Und oder mit einem anderen Bild vielleicht gesagt, ich habe das Gefühl, ich werde immer kleiner und mein Werk wird größer. Das ist auch ein Wunsch, den ich habe. Und ob das immer gelingt, das weiß ich nicht, aber ich versuche diesen Weg zu verfolgen zumindest. Ich weiß auch nicht immer, woher die Songs kommen und ich nehme das auch nicht immer wirklich persönlich. Ich fühle mich manchmal einfach nur beschenkt, wenn mir eine Idee kommt, die ich denke, die ist größer als ich.
Wollen wir mal in das brandneue Album von George Hennig hineinhören, das Hillside heißt, und wir würden den Titeltrack daraus hören.
Smoke rising in the west, sweet silence in the air, soft tension I'm aware. The raven spreads his wings, ashes upon my skin, as heaven does declare the pathways well prepared. Tightness never known, a cold in flesh and bone, as the hungry hounds of fate move in. From the hillside, shadow growing on the wall, sweet angels taking hold in the temple of my soul, as heaven does declare the pathways well prepared, a tightness never known, a cold in flesh and bone, as the hungry hounds of fate move in from the hillside. The light has changed and all fear has gone. I feel no more hunger to linger on, as the starshine falls into my room. From the hillside, we'll be right back.
Hillside, George Hennig aus dem gleichnamigen Album, das Titelstück. Eine unübliche Orchestrierung für dieses Stück.
Für einen Poprocker,
der
gerne in London geboren wäre, praktisch mit der Telecaster zur Welt kam.
Ja, die Telecaster klar. Ist gut versteckt hier.
Durchaus, kommt zum Schluss zum Zug. Aber nein, es ist eigentlich eine Kindheitserinnerung an die Zeit, als ich noch zu Hause bei meiner Mutter war, in der Vorschulzeit. Sie hat den ganzen Tag Radio gehört und da lief diese Orchestermusik, das sogenannte Hausfrauenradio, so deutsche Sender, hat sie den ganzen Tag gehört und ich war immer um sie herum, habe zugeschaut, wie sie kocht und die plätschert die Musik dazu und so. Und diese orchestrale Geschichte, die habe ich dann mitgenommen in mein Leben und es ist ein Kindheitstrauma eigentlich von mir, dass ich meine Songs irgendwann mal höre im orchestralen Gewand. Mhm. So. Parallel dazu hat sich mein inhaltliche, also meine Texte haben sich so verändert, dass ich gemerkt habe, ich habe eigentlich in den letzten 10 Jahren mehr oder weniger 2 Themen bewirtschaftet, das ist die Liebe und der Tod. Und dann habe ich mir gedacht, ich setze dieser Themen die Kombination mal einen Schlusspunkt oder einen Höhepunkt, wie man will, und stelle die 2 Komponenten einander gegenüber und sie wurden dann eigentlich zu Kontrahenten, die miteinander flirten. Und so kam es dazu, dass 14 Songs über die Liebe und der Tod. Und
das Ganze begleitet von einem Symphonieorchester.
Und Symphonieorchester, genau. Mm.
Corinne Koschelas.
Ja, mir hat es sehr gefallen. Also diese Größe und auch diese Nähe, also es ist sehr opulent, aber es geht ganz nah. Also, oder auch diese Beschreibung, es war so wie auch ein Landschaftsbild, man sieht so wie ein Gemälde. Und dann ist es aber auch so die innere Befindlichkeit. Und dass sich das so trifft, also mir gefällt das sehr gut.
Mhm. Also jetzt ist das auch ein Werk, das man realisieren will. Und Sie haben damit gewartet, bis Sie doch ein gewisses Alter hatten. Getraut man sich das erst, wenn man ein gewisses Alter hat, eben wie gesagt, und nicht als 25-Jähriger?
Ich glaube schon. Also ich meine, zum einen ist es natürlich auch eine finanzielle Frage und eine Frage, wie man es produzieren will und angehen will. Und ich wusste auch gar nicht, ich meine, ich kann nicht Noten lesen und nicht Noten schreiben. Und ich musste jemanden finden, der das umsetzt, in Partituren setzt. Und ich meine, die Songs, da habe ich genug und hatte ich immer schon genug, aber den Mut aufzubringen, das jetzt wirklich mal anzugehen, das braucht schon ein gewisses Alter vielleicht. Aber wie gesagt, die 25 Jahre Jugendarbeit, die kamen einfach dazwischen. Und deshalb ist diese Idee erst nachträglich nach meiner Frühpensionierung eigentlich dann gewachsen.
Aber ein sehr persönliches Album jedenfalls?
Auf jeden Fall, unbedingt. Also ich meine, dieser Song Hillside, der Titelsong, der beschreibt nichts weniger als den Moment, in dem ich mich vom Leben verabschiede. Also ich habe versucht, meine Todesstunde musikalisch umzusetzen. Und es geht mir manchmal so, wenn ich es mit Kopfhörer höre, je nachdem, wie ich gerade so sentimental oder sonst wie drauf bin, dass mir die Tränen kommen, weil ich so ich finde es schade, dass ich irgendwann mal nicht mehr da bin. So, in der Gedanke ist. Der ist ziemlich ergreifend. Und das, mich auf das einzulassen, das hat mich unglaublich gereizt.
Ja. Corinne Koschelas, wie würden etwas Paralleles für Sie aussehen? Also ich möchte ein bisschen so in die Richtung gehen, ja, herauszuspüren, was sich denn für Sie ändert nach diesem langen Weg der Karriere. Was mir einfach aufgefallen ist, dass ich ganz wahnsinnig viele Lieder gefunden habe auf Rätoromanisch. Ist das am nächsten bei Ihnen?
Ja, das hängt jetzt wieder mit dieser Reise zusammen. Also ich muss sagen, dass ich Deutsch geschrieben habe in Berlin, dass ich Französisch geschrieben habe, also Texte geschrieben habe in Frankreich und Englisch, wenn ich dort war im Sprachraum. Und seit 2009, also zuerst war das immer dieser Bezug zu meiner, Anführungszeichen, Wurzeln oder halt Sprachmelodie oder ja, irgendwie den Link nicht zu verlieren. Je weiter ich rausging, habe ich immer mal wieder ein romanisches Lied mitgenommen oder gemacht. Und jetzt lebe ich hier im romanischen Sprachraum. Ja, und dann sind diese alten Melodien in mir wieder aufgestiegen. Und dann kam mir die Idee, ich sollte die Volkslieder restaurieren. Und dann habe ich begonnen mit dieser langen Arbeit von rätoromanischen Volksliedern in allen Idiomen, diesen ein frisches Kleid zu geben. Mhm. Und da kommt jetzt dann das dritte Liederbuch, La Grigia 3, so wird im November veröffentlicht. Und so ist für mich auch ein Zyklus beendet, von, ja, die ich quasi dem romanischen Lied gewidmet habe. Und da bin ich auch frei zu sagen, das habe ich erledigt, so gut es geht. Und jetzt habe ich auch wieder etwas Neues vor, oder fünfsprachig zu singen.
Kommen wir noch auf eines Ihrer Projekte auf Rätoromanisch zurück. Ich möchte jetzt ein Lied von Ihnen einspielen, das heißt Chansun dal Chilger. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen und Sie werden uns sicher schnell erklären, was es gibt. Man könnte
Chilger sagen.
Chilger könnte man auch sagen, wenn man es könnte, genau. Was bedeutet denn dieses Lied?
Ach, das ist der Kesselflicker. Und er ist eigentlich sehr zufrieden, weil er niemanden über sich hat. Er sagt, Abbas, la Signoria, herunter mit der Herrschaft. Ich bin mein eigener König. Also es ist einfach ein schönes, witziges Volkslied, das man so zusammen singen kann, wenn sich das gerade ergibt. Und es ist aber nicht dumm, weil ich habe natürlich immer versucht, die Lieder zu nehmen, wo ich denke, sie sind es der Wert, dass man sie weiter also transformiert oder auch weiter in der Tradition weitergibt.
Corinne Koschellas, Chanson dal Chilger. Jetzt aber.
Ja, super.
Mes armes són assibles, la troca més formés. Mes obres són les estibles, sandals i salsers. El prem m'estuns
Corinne Koschellas, ein Ausflug ins Bündnerland, Georges Hennig.
Ja, gar nicht so fremd. Also ich bin ein großer Liebhaber der keltischen Musik und in dem Zusammenhang kann ich mich in Basel und Umgebung nicht auf irgendwelche Roots
irgendwelche Traditionen oder so.
Traditionen verlassen. Beziehen, wie jetzt Corinne mit solchen Sachen. Und da beneide ich sie fast drum. Und ich finde jetzt auch, wenn du hast vorher gesagt, Corinne, das sei ein einfaches Lied, aber einfach ist ja nicht banal. Und das hat trotzdem eine spürbare Tiefe. Und das ist das, was eigentlich Folklore im besten Sinne ja ausmacht. Es ist Musik für die Menschen zum Mitsingen und die Menschen auch nachempfinden können. Musik sollte ja nicht so verstiegen und so entrückt sein, dass sie nur noch einer Elite zugänglich sind. Und das macht diese Art von Musik so sympathisch.
Nun, wir kommen in dieser Passage langsam aufs Ende zu. Corinne Koschelas, wir hören Sie noch. Sie sind noch da, hoffe ich.
Bin noch da. Ich muss sogar noch etwas korrigieren. Ich war irgendwie so ein bisschen wegen dieser Aussprache. Es ist der Schuhmacher und nicht der Kesselflicker. Kaum kam das Lied, habe ich gedacht, oh mein Gott, Kesselflicker ist ein anderes.
Gut, okay.
Das war das Lied des Schuhmachers.
Hätten wir das auch noch aufgeklärt. Nun eben, also wir haben jetzt miteinander fast eine Stunde verbracht miteinander und wir sind nicht im gleichen Raum. Das ist alles dieser Virusgefahr zu verdanken, dass wir nicht eine gemeinsame Sendung am gleichen Ort machen können. Und trotzdem sind wir miteinander verbunden. Jetzt habe ich nur noch eine letzte Frage an Sie beiden. Wir haben jetzt ausführlich über Musik machen, über längere Distanzen, über längere Wege hinweg und was das alles bedeutet, geredet. Ganz zum Schluss, wenn ich es mitkriege, ist in Musik immer noch genau gleich wichtig wie dort, wo Sie 15 oder 20 waren. Also die Berufsbezeichnung Beruf, Musikerin oder Musiker, das gilt gar nicht. Es ist mehr Berufung, Doppelpunkt, Musikerin, Musiker.
Ja, also ich würde fast auch sagen, eine Bestimmung jetzt in meinem Fall. Und ich merke einfach, die Musik, sie hält mich lebendig und sie nährt mich oder durchdringend. Und sie ist da, auch wenn man sie nicht hört. Und ich kann sie zum Klingen bringen.
Schauschenig.
Ich empfinde Musik heutzutage eher als Verantwortung. In jungen Jahren war das natürlich Testosteron getrieben, auch eine Art Ventil für vieles und manches. Aber es war natürlich auch beliebiger als heute. Heute beginnen sich die Kreise zu schließen. Man überlegt sich, was muss ich noch machen, was sollte ich noch machen? Und man möchte einer Art Vollendung nahe kommen von dem, was möglich ist in diesem einen Leben. Und deshalb, glaube ich, spüre ich auch viel mehr als in jüngeren Jahren im Zusammenhang mit der Musik, diesem großen Geschenk, das ich empfangen durfte, eine Art große Verantwortung.
Jedenfalls herzlichen Dank für den Besuch im Studio und herzlichen Dank Ihnen, Corinne Koschelas, im Außenstudio in Elanz. Herzlichen Dank für die Teilnahme an dieser Passage auf SRF 2 Kultur. Mein Name ist Erik Facko und ganz zum Schluss hören wir noch je einen Song von Ihnen beiden. Herzlichen Dank.
Instantly felt we had met before. We knew each other from younger days, which leaves the nearness unexplained. I'm thinking of much older bonds from distant times, so deep and fond. And soon we were both convinced it's an ancient love that is growing since. It shall be written in the sky with words so high when the days gone by. Yes, you're the reason why. This is just a modest song, but how do travelers get along? It makes demons flee and angels sing. No fear to what the future brings. And soon
We were both convinced it's an ancient love that is growing since. It shall be written in the sky with words so high when the day's gone by. Yes, you're the reason why. If love is all that matters in the center of our lives, then our story became sacred as the centuries have gone by. It shall be written in the sky with words so high when the day's gone by. Yes, you are the reason why.
Planires auta strada, mai na senda claus. Guliva tras in cham da tirk alla cercia da ruaus. Il timon ti eres alla roda, ti eres il signal. Ed e sur saises sauta l'inna cun sulei col l'urs da l'argent son cennav cul en melen fil satil son gli con friccia da cucumma gli con ciale svin ed ussa flada la conchiglia mi urelia quinta vinta dalla mare. Da si canzun dolcezza met, ma fa giannira batta con. Guarda scola via gira, fa l'amor ballai. I vampa ci fissi e giù, si
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.